Well, there's Tilly and the beaten. Herr, wir danken dir, dass wir hier so in Ruhe zusammenkommen dürfen. Wir danken dir für die Tage, die wir schon hinter uns haben, wo du uns in das Wort hineingesehen hast und wir aus dem Staunen nicht herauskommen, wozu du fähig bist und vor allen Dingen, wozu du uns befähigen kannst. Wir haben heute Morgen tief in dein Wort hineingeschaut und wir möchten den nächsten Schritt wagen, Herr. Wir bitten dich, dass wir innerlich stille werden, zuhören können und was wir nicht verstehen, mitnehmen können, damit es in uns wächst und dir zu Ehre wird. Wir warten auf deine Hilfe und dein Erbarmen, Herr. Amen.
Amen.
Ja, ich habe heute Morgen so etwas gedacht, ob die Hörer überhaupt mitmachen. Und habe ich festgestellt, ich habe mich gewundert. Heute Abend zittert mein Herz ein wenig, denn nach dem ersten Schritt wollen wir den nächsten tun. Und der geht etwas tiefer. Und zwar will ich anfangen mit einem Vers aus dem Prediger Salomo. Wahrscheinlich irgendwann einmal alle gehört. Die Frage ist, ob Sie mit mir einverstanden sind, wenn ich ihn so auslege, wie ich ihn verstehe. Salomo 1, Vers 9. Salomo 1, Vers 9.
Prediger 1.
Bitte?
Prediger.
Prediger. Ja, das ist der Salomo, ja.
Ja, sicher, klar.
Prediger Salomo, einverstanden. Ich lese den Vers einmal ganz langsam vor. Da steht, was geschehen ist. Eben das wird nachher sein. Nochmal. Was geschehen ist, eben das wird nachher sein. Es wird also bleiben. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Passiert nichts Neues? Wir wussten nicht, dass so viele kamen, sonst wären wir unten hingegangen. Darf ich es nochmal eben vorlesen? Ist mir ganz wichtig. Ich möchte gerne aufrufen, kommt die Luft da etwas heißen. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Es bleibt. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Man wiederholt sich wieder. Und dann kommt, und es geschieht, ich betone das Wort jetzt, nichts Neues unter der Sonne. Haben Sie schon mal gelesen? Wenn wir in die Technik sehen, dann, das ist das Hilfswerkzeug da. Da sagen wir ja, wir haben etwas Neues entwickelt. Einverstanden? Hier kommt das Wort ganz anders vor. Wenn wir das Gotteswort hier nehmen, dann heißt es nicht, wir haben etwas entwickelt, sondern wir haben etwas gefunden, nicht erfunden. Nach der Schrift können wir nur etwas erfinden, weil die Schrift sagt, das ist schon da. Und genau das Gleiche. Und genau das Gleiche möchten wir heute Abend gerne zum Thema nehmen, im Wort Gottes. Ich verlese ein Gotteswort aus 1. Korinther 2. 1. Korinther 2. Ich lese die Verse im zweiten Kapitel von 6 bis 9. Dort steht, es ist gekommen, wie geschrieben steht. Passt zu dem, was wir eben gelesen haben. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge auf die Tiefe der Gottheit. Ich erlaube mir jetzt zu sagen, wenn das Wort so stimmt und ich das Wort aus dem Prediger hinzunehme, dann ist also alles das, was wir jetzt lesen, schon da. Die Frage ist, verstehe ich das? Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Jetzt wird schnell verstanden, wenn wir so unter uns sind, ja, ich kann das aber nicht. Das steht nicht hier. Sondern es steht da geschrieben, aufgrund des Verses, den wir eben gelesen haben, dass ich das finden kann. Ich muss es nicht erfinden, sondern ich muss mir die Mühe machen, Gottes Wort zu lesen. Und ich habe heute Morgen sehr gestaunt, dass die Leute so mitgingen. Dinge, die ich früher noch nie verstanden habe, die hört man denn, man kennt sie nicht, man schaltet ab. Nein, diesmal waren sie alle mit dabei. Und hier finden wir wieder ein gleiches Wort. Vers 11. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Ich möchte den Vers nicht lange ausleben, aber hier steht, wir können etwas erfahren im Suchen, weil etwas da ist. Das müssen wir nicht erfinden. Und dann Vers 12. Da heißt es, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt. Wir gehen also jetzt mit dem aus, von dem wir am Samstagabend angetreten sind. Es geht darum, dass der den Geist Gottes hat, das Geheimnis der Schrift verstehen kann. Das hat mit Klugheit oder Weisheit absolut nichts zu tun, sondern mit dem Geist Gottes. Und die Frage ist, lasse ich den so in mir wirken, wenn ich ihn habe? Dann gibt mir das Licht auf, was hier an Herrlichkeit geschrieben wird. Ich könnte in der Schrift mehr verstehen, als ich heute ahne. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir, was steht da?
Wissen
können. Darf ich den Vers nochmal sagen? Wir könnten wissen, machen wir uns die Mühe, dass das so ist. Woher? Als Antwort verlese ich den darauf folgenden Vers von ihm, Vers 10. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Wer den Geist Gottes hat, hat die Möglichkeit, dieses Geheimnis für sich zu gewinnen. Denn der Geist erforscht alle Dinge. Und jetzt heißt es erstaunlich, was man fast nicht verstehen kann, auch die Tiefen der Gottheit. Wir können also Gott erleben. Nicht nur das. Wir können sogar verstehen, was er uns hinterlassen hat im Wort. Da kommen ja unendlich viele Fragen auf. Wir dürfen es wagen, in das Wort hineinzuschauen und darum zu bitten, dass er uns schenkt, das zu wissen, was das Geheimnis der Schrift ist. Glauben Sie es nicht? Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 7 bis 8, bittet, wie heißt es weiter? Suchet. Klopft an und dann sagt er, denn wenn wir wer da den Mut hat, die Freudigkeit hat, die Neugierde hat, zu bitten, der empfängt. Und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Es gibt, ich denke, das haben wir mittlerweile erlebt, nichts Herrlicheres, als das Wort Gottes in seinen Geheimnissen zu verstehen. Im ersten Kapitel des Korintherbriefes klärt der Apostel die Frage, wen er hier anspricht, wem er das vermitteln will. Er sagt in 1. Korinther 1, Vers 4 bis 5, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben wurde, dass ihr in ihm, in allem, steht da, reich gemacht wurde. Und jetzt heißt es nicht, wie die Charismatiker sagen, in Wundern und Werken, sondern in allem Wort und aller Kenntnis. Wir dürfen es wissen, wir dürfen es erfahren. Ich bin mit Sicherheit des Glaubens, dass jetzt einige unter uns sitzen und sagen, das kann ich nicht, das kenne ich nicht. Da liegt unser Fehler. Auch in unserer Verkündigung liegt das oft. Wir glauben ja, wir hätten immer kluge Leute vor uns. Das Wort ist ganz einfach. Wenn wir das tun, was Jesus sagt, bitten, hören, aufnehmen. Ich muss mir den Mut machen, in das Geheimnis der Schrift hineinzuschauen. Der Herr schenkt mir das. Das Wort zu erkennen und auch die tiefe Erkenntnis, die unser Leben führen will. Es muss also Menschen geben, bei in der Zeit des Apostels Paulus, die das erleben durften. Und davon spricht er auch. Er sagt nämlich in Kapitel 2, Vers 10, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Jetzt kommt wieder die Frage, dass jemand sagt, ich weiß nicht, ob ich ihn habe. Das war unsere Mühe, die wir uns in diesen Tagen gemacht haben, nicht zu sagen und zu urteilen, da ist jemand, der hat ihn, da ist jemand, der hat ihn nicht, sondern wir haben gesagt, man kann ihn haben. Man muss nur den Weg des Glaubens gehen und das ist doch heute Abend so. Es sind sicherlich Leute da, die einfach sagen, du redest immer von dem Heiligen Geist, doch, doch, wir haben genügend Zeugen. Man muss nur den Mut haben, in die Schrift hineinzusehen, die Hände zu falten und zu bitten, der Herr fängt an, mit uns zu reden. Denn die Frage steht vor uns, gehören wir zu denen, die sich von dem Geist Gottes belehren lassen? Er möchte es jedem sagen. Er schließt auch die Tür auf für unser kleines Verständnis. Aber dahinein bringt er das, was fürs Leben wert ist. Wir haben angefangen am Samstag mit dem Wort, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Es hieß dann weiter, eine jede Rebe an mir, die Frucht bringt, wird er der Weingärtner reinigen. Sind wir das? Es geht jetzt nicht ums Urteilen. Wenn wir doch endlich in unseren Gemeinden lernen würden, wir haben nur zu vermitteln, wir haben nur den Leuten zu sagen, für dich ist Christus da. Und nicht immer zu urteilen, ja, du hast es nicht, du hast es vielleicht auch nicht. Wir müssen werben für ihn. Wir sind Leute, die das Wort austeilen müssen, nicht nur erklären. Vielleicht finden wir dann eine Gruppe, dann sollte man auch mal erklären. Aber wir haben zu werben für den Christus. Und wer da mitgeht, dem wird auch erläutert, um was es geht. Sind wir mit dem Weinstock verwachsen? Verwahren, versuchen wir es doch heute Abend. Haben wir uns in den vergangenen Stunden innerlich damit beschäftigt, dass es um Ewigkeiten geht, am Tage unterwegs, als wir irgendwie bei der Arbeit waren? Ewigkeiten. Und wir mit unseren Bitten und Flehen zum Herrn sind daran beteiligt, dass er uns in Ewigkeit rufen wird. Der Weg während des Wachsens ist nicht immer einfach. Ich kann davon mitzeugen. Aber am Ende ist es kostbar. Einer von diesen uneinschätzbaren Kostbarkeiten will uns der Herr mit Hilfe seines Wortes deutlich machen. Er will uns mitteilen, dass, wenn wir uns mit ihm auf den Weg machen, wir nie mehr alleine sind. Wo der Geist Gottes im Herzen ist, haben wir einen Bewohner in uns. Und der hilft uns über jede Strecke hinüber, mit Mühe. Aber er bringt uns ans Ziel. Und er wird uns die Reben, wie wir gelesen haben, reinigen. Und dann nicht nur begleiten, sondern er wird uns führen. Er legt seine Worte durch seinen Geist in die Gedanken seiner Kinder. Habe gerade gelesen, das ist nicht meine Erklärung. Wenn uns dann noch irgendwie bewusst geworden ist, dass das kein Beweis ist, dass er das nicht tut, liegt es nicht an ihm oder an Unwahrheit, sondern an unserem Nicht-Hören, an unserem Nicht-Stille-Sein, an unserem Nicht-Lesen. Wir werden gleich von Jesus, dem Weinstock unserer Kraftquelle, ein Wort lesen, dass er versprochen hat, seinen Heiligen Geist zu beauftragen, dass dieser die Seinen in ihrem Leben führt. Und dafür haben wir uns die ganzen Tage unterhalten. Weil das für unser Leben im Glauben so überaus bereichernd ist, wollen wir uns damit beschäftigen. Es gibt Geschwister, die das in ihrem Leben sicherlich kennen, die unter uns sind. Und jetzt wollen wir nicht uns trennen, da sind einige, die es nicht können. Wir müssen jetzt mitteilen. Sie müssen jetzt beten, die Hände falten innerlich für die, die es nicht haben. Für den Herrn werben. Dann werden sie vielleicht danach fragen und dann zu ihnen gehören. Damit das, was ich hier mitteile, nicht nur lehrmäßig verstanden wird, möchte ich versuchen, dem deutlich zu machen, der sich nach der geistlichen Erfüllung seines Lebens sehnt. Wir haben in unserer Heimatstadt 6 christliche Gemeinschaften und 2 große Kirchengemeinden. Sie alle haben ihre eigenen Erkenntnisse, wie sie sagen, in Gottes Wort gefunden. So ist es wohl überall in jeder Gemeinde. Jeder hat recht. Ich hatte in meiner Kind- und Jugendzeit vielfältige Möglichkeiten, überall einmal hineinzuschauen und nachzuhören, was es da gibt. Meine Eltern haben mir das nie untersagt. Sie haben mich gehen lassen. Ihre lebendige Glaubenshaltung und ihre Weisheit und Ruhe hat mich vor Irrtümern bewahrt. Tun Sie das mit Ihren Kindern? Ihre Antworten auf meine Fragen hatten immer mit Gottes Wort zu tun, wenn ich nach Hause kam und fragte. Mein Vater sagte mir, wenn du eine Antwort für das göttliche Verhältnis von Vater und Sohn und deren Beziehung zu dir haben möchtest, gibt es für dich nur einen, der dir Antwort geben kann. Jetzt war das Thema wieder da. Das ist der Heilige Geist. Davon wurde zu Hause um unseren Kaffeetisch gesprochen. Und er sagte mir, denke bei deinem Suchen und Lesen daran, streite nicht über Erkenntnisse, dann wirst du nie den geistlichen Frieden finden. Mein Vater setzte so immer die Segel und achtete dann aufmerksam darauf, wie mich der Wind packte und auf welche Seite ich gedrückt wurde. Leider ist er von unserem himmlischen Vater heimgerufen worden, als ich erst 24 Jahre alt war. So war es mit meinen Fragen alleine. Vielleicht wie Sie. Sie dürfen den Mut nicht verlieren. Der erwartet darauf, dass Sie fragen. Da ich nun keinen biblischen Lehrmeister mehr hatte, habe ich mich ans Lesen gegeben. Und jetzt möchte ich den Eltern so etwas Mut machen und sagen, was sie tun sollten. Ich habe gelesen in Gottes Wort zusätzlich, das hat mich der Vater gelehrt, Kirchen- und Weltgeschichte. Da werden Sie sagen, was hat es mit der Schrift zu tun? Die Schrift ist das Wort, was der Herr in die Kirchen- und Weltgeschichte hineingelebt hat. Und wenn Sie mit der Schrift umgehen und jetzt etwas von Welt- und Kirchengeschichte verstehen würden, dann würden Sie auf den Unsinn von den charismatischen Dingen überhaupt nicht hereinfallen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Der Teufel wird zu seiner Zeit immer wieder etwas hineinwerfen, was Sie verwirren soll. Dann müssen Sie in die Schrift hineinsehen. Und wenn Sie in die Schrift hineinsehen, fällt Ihnen auf, was Unsinn ist. Wer das mit Aufmerksamkeit und Neugierde tut, der wird bald lernen, in seinem Leben christlichen Erkenntnisstreitigkeiten aus dem Wege zu gehen. Ich habe gelernt, vom Vater dies nicht mitzumachen. Als ich das gelernt hatte und auch verstand, habe ich dann immer mit Geduld gewartet, bis mir die Geheimnisse von Gottes Wort in Herz und Gedanken deutlich wurden. Das heißt, meine Eltern hatten mich verpflichtet, in der Schrift zu lesen. Sonst bleibt alles biblische Lesen unverständlich. Nur Kopfsache und ohne geistliche Frucht. Ich habe vorgestern gesagt, wenn ich so durch die Familien komme, stelle ich fest, in den Familien wird über Gottes Wort nicht mehr gesprochen. Ich habe auch gesagt, ich habe nichts gegen das Fernsehen, das ist nicht die Sache. Sondern die Kinder sollten wissen, dass wir etwas haben, woran wir glauben und dass es in Ewigkeit endet. Damit sollten sie unser Haus verlassen können. Denken Sie daran. Auf diesem Wege habe ich die für mich nach vielem Suchen die unentbehrliche Bedeutung des Heiligen Geistes für mein ganzes Leben wohlgemerkt für mich im Evangelium in Kapitel 16 gefunden. Das möchte ich dann doch gerne vorlesen. Wir lesen in Johannes 16, dass Jesus vor seinem Kreuzestod mit seinen Jüngern noch einmal zusammen war und sie darauf vorbereitete, dass er nach seiner Auferstehung wieder zu Gott, seinem Vater im Himmel, zurückkehren würde. Wenn er das zu uns gesagt hätte, wenn wir dabei gewesen wären, hätten wir wie die Jünger Sorge bekommen. Denn ihnen ging die Ahnung auf, dann sind wir wieder alleine. Und daraufhin, dass sie ihn fragten, offenbart ihnen Jesus eine gewaltige Botschaft, von der wir heute leben. Das, was er seinen Jüngern mitteilte, gibt auch heute denen, die ihm ihr ganzes Leben beantworten. Sie und ich. Für ein Kind Gottes ist es überaus wichtig, das zu wissen, was er uns seinem Wort mitgeteilt hat. Es ist ein geistlicher Reichtum, dessen Kraft und Hilfe ein Leben des Glaubens völlig ausfüllt. Diese einzigartige Botschaft finden wir in Johannes 16, 13 bis 15. Jesus sagt doch zu seinen Jüngern, aber wenn jener gekommen ist, wer? Der Geist der Wahrheit. Wird er euch in alle Wahrheit führen? Darf ich Sie nochmal daran erinnern? Sie könnten es wissen. Denn die Wahrheit wird ihnen in der Schrift offenbar. Und dieser Geist, der dann kommt, wird nicht von sich selbst reden, sondern was immer er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch, jetzt kommt der Herbert Janssen, das ist das Wort, das er hineingesetzt hat, das Herrlichste, was ich schon von ihm gehört habe. Im Einzelnen. Haben Sie verstanden, was da steht? Er wird uns also das mitteilen, was jetzt geschieht durch Gottes Wille in der Welt. Das nicht allein, sondern er hat festgestellt, im Einzelnen werden wir erfahren können, wenn wir in der Schrift betend suchen, wird er unser Leben vorschlagen, vorzeigen, als Botschaft weitergeben. Wir können es also erfahren. Weiter heißt es, der wird mich verherrlichen, weil er von dem meinem Nehmen und euch als Botschaft weitergeben wird. Alles, was immer der Vater hat, ist mein. Deswegen sage ich, er wird von dem Meinen nehmen und euch als Botschaft weitergeben. Der Heilige Geist hat also den Auftrag, die geistliche Verbindung von Vater und Sohn zu den Gläubigen hier auf Erden zu bringen und aufrechtzuerhalten. In 2. Korinther 3, Vers 8 lesen wir ein wenig davon. Paulus erklärt den Gläubigen Korinther, wie sie das erleben werden, das gilt auch uns, den Gläubigen. Und sollte jemand unter uns sein, der nicht gläubig ist, der sollte den Mut nicht verlieren. Ich möchte den Mut machen, die Hände zu falten, wenn er nach Hause kommt und den Herrn anzurufen. Dann steht auch für ihn dort geschrieben, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht. Durch den Geist öffnet er uns das Geheimnis der Schrift. Die Herrlichkeit des Herrn, wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt von seinem Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Der Geist Gottes, der dann in uns lebt, lässt uns wissen, wenn wir fragen, wie es in unserem Leben geht. Persönlich, wir werden nachher darauf zu sprechen kommen. Wir haben vorhin gesagt, dass der Heilige Geist keine eigenen Worte an uns richtet, sondern in Johannes 16, Vers 13 heißt es, aber wenn jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit führen. Denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und das Kommende wird er euch im Einzelnen als Botschaft mitteilen. Dir und mir haben uns schon mal Gedanken darüber gemacht. Wir kommen jetzt rhetorisch an und sagen, ja, wir müssen die Hände falten, wir müssen in die Gemeinde gehen, wir müssen in die Kirche gehen. Und dann muss dies und jenes passieren. Von alledem steht hier nichts. Das ist nicht ein zwingendes Gesetz, sondern wir können es in der Kirche erleben, wir können es in der Gemeinde erleben, wir können es zu Hause erleben, ganz allein im Kämmerlein. Was denn? Er will uns mitteilen, wer wir sind und was er mit uns vorhat. Es steht wörtlich da. Wenn der Heilige Geist nicht aus sich selbst redet, sondern hört, darf ich jetzt mal irgendwie spekulieren? Müssen wir doch fragen, wo hört der eigentlich und wem hört der zu? Was er sagen soll, uns, dir und mir. Und was er weiter sagen soll. Die Antwort, wo und bei wem der Geist Gottes hört, wurde uns im ersten Teil im Johannes 16 mitgeteilt. Wir haben gelesen, dass der Heilige Geist Gott ist. Und da der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eine geistliche Einheit sind, sind bei der Besprechung alle drei zusammen. Nur, wie sollen wir das jetzt erfahren? Und das, was dort für mich, für dich besprochen worden ist, das überträgt der Geist Gottes uns. Wann? Ja, wir haben den Geist von ihm. Er redet das in uns hinein. Und wenn wir stille werden und zuhören, dann werden wir erfahren können, was der Herr mit uns vorhat, wie er uns führt. Manchmal habe ich die Sorge, wenn ich so an meine Kindheit denke, dass wir diese Dinge schnell verloren haben. Wir haben da vorne einen Prediger stehen, der gibt dann das und weiter, was er weiß. Wo kommen wir da eigentlich vor? Es geht um dich und um mich. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es wirklich um die Nachricht geht, die der Heilige Geist, wenn wir geboren sind, neu geboren sind, in unser Herz legt. Und wir wissen und können die Schrift verstehen und für uns persönlich lesen. Die Jünger waren nun nach diesem Ereignis 10 Tage ohne den Herrn. Und dann löste Jesus das Versprechen ein, das er ihnen in Johannes 16, Vers 13 zugesagt hat. Es hieß, wenn aber jener, der Heilige Geist, gekommen ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Dich und mich, wenn wir den Geist haben. Noch einmal, sollte es so sein, dass wir einen Ungläubigen unter uns haben, müssen wir ihm das nicht sagen, sondern ihm helfen, müssen ihn an der Hand nehmen, müssen ihm einmal ein Beispiel bringen, wie gnädig der Herr ist, dass er die Lust bekommt, einmal still die Hände zu falten und den Herrn anzurufen. Mit Namen haben wir ihn angeleitet, unseren Arbeitskollegen, unsere Kinder in der Familie. Oder läuft das alles so seinen Weg in der Hoffnung, es wird schon geschehen? Nein, es geschieht nicht. Wir haben als Eltern die Verpflichtung, unseren Kindern den Herrn zu bringen. Dabei kann man am Tisch mit ihnen reden. Tun wir das nicht mehr? Von diesem Kommen, was für die Jünger völlig überraschend kam, lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Ich lese es bewusst vor, damit Sie lesen, das ist wirklich ein Ablauf gewesen. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, das haben die verstanden. Dort steht, und an dem Tage, als die 50 Tage zu Ende gingen, dem Pfingsttage, waren alle einmütig beieinander. Plötzlich entstand vom Himmel her ein Sausen wie von einem gewaltigen, daherfahrenden Winde und füllte das ganze Haus, wo sie saßen. Der Geist Gottes kam. Sie haben ihn nicht nur gehört, sie haben ihn erlebt. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, so wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das ist der Geist Gottes, der Heilige Geist, der von diesem Tage an die innere geistliche Verbindung vom Himmel zu denen und ab dann zu uns auf Erden hat, die durch Jesu Blut gereinigt und geheiligt sind. Von dort her, wo Vater und Sohn in ihrem himmlischen Reihen ihre Wohnung haben, lenken und führen sie uns. Man müsste jetzt eigentlich fragen, wer das von uns kennt. Die meisten werden es tun. Die müssten jetzt ihr Zeugnis bringen, was sie so im Leben erleben mit dem Herrn Jesus. Dann würden diejenigen, die es nicht kennen, hell wach werden und fragen, könnte ich das auch haben? Sie können. Der Geist Gottes offenbart uns das, was uns vom Himmel mitzuteilen ist. Wir können es in der Schrift lesen als Bestätigung. Dieser Heilige Geist ist also der, der die himmlische Wahrheit überbringt, die er bei dem Vater und dem Sohn hört und zu dem persönlichen Heil den Kindern Gottes auf Erden vermittelt, so sagt es in der Schrift. Die Kinder des himmlischen Vaters sind Bittende und Hörende. Und Gott der Herr spricht zu ihnen durch seinen Heiligen Geist. Mittels des Wortes Gottes lesen wir. Nein, dann können wir weder verstehen noch hören. Fangen wir wieder an zu lesen. Gottes Wort. Vielleicht verstehen wir es nicht, aber der Herr wird uns anleiten. Er wird uns das Wunder vermitteln durch seinen Geist, dass wir spüren, da ist jemand, der lenkt unsere Schritte. Zur Bestätigung, dass der Heilige Geist schon im Alten Testament, was wir ja gar nicht mehr kennen, ich hoffe, wir haben so in diesen Tagen noch einmal deutlich gemacht, dass der Herr dort schon spricht auf seine Weise. Dort lesen wir schon von der geistlichen Führung in Nehemiah 2, Vers 1 bis 5 und 11, Vers 20 haben wir gestern davon gesprochen. Dieser Mann, haben wir gesagt, wurde die göttliche Hilfe in Herz und Gedanken. Er wurde beauftragt, Brüder zu finden, um in Jerusalem wieder aufzubauen. Das ist kein Märchen. Das steht da geschrieben und in der Weltgeschichte habe ich bestätigt gefunden, was in der Bibel geschrieben stand. Und so verfährt er auch mit uns. Von einer entsprechenden geistlichen Führung in unserer Zeit lesen wir in der Apostelgeschichte 8, Vers 29 bis 30, der Geist, von dem wir sprachen, sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Wie hat er das verstanden? Akustisch? Nein. Im Herzen ging ihm das Licht auf, wozu ihn der Geist Gottes rief, denn der Geist Gottes wohnt in unserem Herzen, nicht im Kopf. Aber was wir in unserem Herzen haben, das müssen wir in unseren Kopf bringen, lernen zu verstehen. Dann werden wir auch die Wegführung verstehen. Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Die kennen doch die Geschichte alle. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Hier haben wir einen typischen Evangelisten. Ich weiß nicht, ob wir das kennen. Wenn wir die Geschichte lesen, dann kommen ja einige Etappen davor. Erstens wird er einmal von seiner Arbeit weggerufen, dann wird er auf die Straße gestellt, dann sagt der Geist Gottes, geh mal zu dem Wagen und hör mal hin. Dann hört er, dass da jemand liest. Jetzt müsste doch die Stimme Gottes noch kommen und sagen, nun steig mal auf die Leiter da, geh mal zu dem Mann hin. Nein. Warum? Er hörte Gottes Wort. Und da wusste er, jetzt bin ich an der Reihe, da brauche ich keinen Auftrag zu. Wenn wir doch unter unseren Geschwistern so weit wären und nicht auf Stand und Würde sehen, sondern einfach wissen, da kommt jemand, der hat den gleichen Geist wie ich. Ob der nun Professor oder Bettelmann ist, es ist der Geist, auf den es ankommt. Und wenn ich dann mit ihm rede, antwortet er. Der Geist, der in ihm ist. Von einer weiteren Wegführung haben wir in den Evangelien in Matthäus 14 gelesen, wie Jesus seinen Jüngern durch äußere Umstände gestern Abend führte bei der Speisung der 5000 auf dem See. In Apostelgeschichte 16 lesen wir, dass den Aposteln bei einer Reise ein anderes Ziel befohlen wird, haben wir gelesen. Da ist kein Bote gekommen, der den anderen Kalender gebracht und andere Nachricht, ihr dürft da nicht hingehen, sondern es ist ihnen innerlich in ihrem Geist durch diesen Heiligen Geist deutlich geworden, nein, ihr müsst einen anderen Weg gehen. Man hat ihnen sogar den anderen Weg gezeigt. Hier steht, nachdem ihnen von dem Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in Asien zu reden, durchzogen sie das phrygische und das galatische Landgebiet. Als sie gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie an Mysien vorbei und kamen dann an die Stelle, wo sie hin sollten, nach Troas. Und davon lesen wir wieder in der Schrift. Hier haben wir unterschiedlich geistliche Führungen kennengelernt. Wir haben die Tage darüber gesprochen. Und wir haben uns versucht, Mut zu machen, auf diese Weise anhand der Schrift im Gebet mit dem Herrn zu reden. Einmal haben wir festgestellt, durch äußere Umstände, wo er ihnen gezeigt hat, wo sie hingehen, durch Ereignisse. Zum anderen haben wir festgestellt, dass es ihnen ins Herz gelegt hat. Eine zweite Führungsweise durch den Heiligen Geist geschieht durch das geistliche Wort, das wir hier in der Heiligen Schrift finden. Dadurch allerdings, dass dieses biblische Wort heute zunehmend auf intellektuelle Weise, das heißt geistig, ausgelegt wird, hier oben mit dem Kopf, verliert sich bei dem Gläubigen die notwendige geistliche Besinnung im Herzen. Für uns hat das Herz den Empfang übernommen. Bei der Professur ist das der Kopf. Wir müssen beides trennen. Und die große Mühe im Leben ist, das Herz empfänglich zu machen, und dann unseren Geist, unsere Klugheit zu überwinden, damit das in den Kopf kommt. Dann können wir uns führen lassen durch den Heiligen Geist. Damit hat das erneuerte Herz die zentrale Umsatzstelle des göttlichen Geistes die nötige Nahrung, um unser Leben nach seiner Anweisung zu leben. Dieser heute, vielleicht ist es nur meine Meinung, mangelnder Umgang mit Gottes Wort kannten unsere Alten, meine Eltern, zu ihrer Zeit nicht. Ich erinnere mich noch gerne daran, man trat kaum in eine Wohnung von irgendwelchen Geschwistern, da ging die Türe von dem Schrank auf, da lag das schwarze Buch, kennt das noch jemand bei uns? Das wurde auf den Tisch gelegt, da war das Thema da, der Predigt vom Sonntagmorgen, von der Bibelstunde, die in der Woche gehalten worden war, darüber unterhielt man sich, stritt man sich nicht, sondern wir waren in einer Gesellschaft damals, in der man noch Frieden miteinander hatte und jeder teilte nicht seine Erkenntnis mit, sondern das, was er an diesem Punkt, in diesem Moment durch das Wort erfahren hatte. Man bereicherte sich gegenseitig. Für mich als Kind war es lange Zeit, wie sich das nicht verstand, bis mir das Licht aufging. Das ist eine Sache mit Gewinn. Ich behaupte nicht, dass bei diesen Treffen, die wir da hatten mit den Familien, eine tiefgreifende Schrift erforscht wurde. Nein. Aber eines kann ich im Unterschied zu heute bezeugen. Man kannte nicht nur Gottes Wort, sondern man lebte auch danach. Heute ist sicherlich nicht alles verwerflich, das will ich nicht verurteilen. Doch eines müssen wir ehrlicherweise erkennen. Das Wohlstandsleben hat uns nach dem letzten Krieg einen großen Teil unserer Zeit für ein Leben im Glauben geraubt. Wir haben vieles, was uns wunderschön vorkommt. Damit beschäftigen wir uns auf Kosten des Wortes Gottes. Es ist für mich erstaunlich zu beobachten, wie es dem Teufel gelingt, jede frei werdende Stunde und Minute auf seine Weise zu füllen, damit wir, ich habe keine Zeit. Es geht aber um die Zubereitung, um das geistliche Leben. Und das kann nur dann zubereitet werden, wenn wir auf Gottes Wort achten. Nicht nur das, auch nicht nur lesen, sondern uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, um im Gebet durch den Geist Gottes zu besprechen. Aufgrund solcher Erfahrungen sollten wir bewusst Gottes Wort wieder mehr in den Vordergrund rücken. Es geht um die Zubereitung, das geistliche Leben, das doch das Ziel hat, am Ende heimgeholt zu werden in die Herrlichkeit unseres himmlischen Vaters. Ich bin in den letzten Gemeinden und bin durch viele gekommen. Habe ich immer wieder darauf aufgepasst, da liegt ja so eine Liste da, was sie besprochen haben. Über die Herrlichkeit ist in den meisten Gemeinden, auch Versammlungen, kaum die Rede gewesen. Das Ziel, verstehen wir auch, was Ewigkeit ist. Wenn ich da bin, je nachdem, wo ich bin, gibt es keine Rückkehr. Ich bin dann da und ich muss das erleben, was mir dort geboten wird. Ich brauche nicht zu unterscheiden, Himmel und Hölle. Sie wissen darüber. Nur, das entscheiden wir jetzt, nicht irgendwann. Es geht um die Zubereitung, das geistliche Leben, das Ziel an unserem Ende. Wo es in die Herrlichkeit geht, unseres himmlischen Vaters, wissen wir, dass heute in den Häusern der Gläubigen kaum noch gebetet wird. Und wenn, dann meist darum, dass das Unternehmen gelingt, was man ohne Gott schon in allen Einzelheiten vorher, dass man um den Segen gebeten hat, zukünftig geplant hat. Hören wir in einer Verkündigung noch, dass sich Jesus große Mühe macht, uns zu erklären, wie wir beten müssen, damit uns Gott der Herr überhaupt hört. Das ist doch nicht selbstverständlich. Dafür ist der Geist da. Und der Geist übermittelt nicht alles, was wir in Gedanken bringen, sondern es muss göttlich sein. Haben wir doch ein Kämmerlein, wo wir ganz alleine etwas aussprechen dürfen, was kein anderer hören kann? Damit ist der Herr regelt von uns, dass wir danach leben können. Es heißt in Johannes 4, Vers 23, es kommt jedoch eine Stunde und sie ist nun da, da die wahren Anbeter den Vater, wie? In Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn solche sucht der Vater. Nimmt er nicht alles an? Nein. Er erreicht es überhaupt nicht. Warum nicht? Weil der Heilige Geist nur heilige Dinge überbringt dem Vater. Und weil unser Gemurmel, wenn es nicht geistlich ist, vielleicht nimmt mir das jemand übel, ich kann nicht dafür, so steht es geschrieben, das überbringt der Geist Gottes nicht. Wenn wir aber leben in der Schrift und danach leben, ist er gerne bereit, jedes Wort zu überbringen. Und darum meine ich, wir sollten unser Kämmerlein aufsuchen. Warum redet Jesus eigentlich immer von dem Kämmerlein? Das kann ich doch an der Öffentlichkeit tun. Ich glaube, dass wir vieles haben, was überhaupt nicht im Himmel ankommt. Aber wir müssen es loswerden. Und in dem Kämmerlein bin ich ganz alleine. Und doch kann ich reden, wie mein Herz gewachsen ist. Doch kann ich auch aussprechen, was ich vielleicht an der Öffentlichkeit gar nicht sage. Da kann ich alle meine Not hinbringen, auch meine Freude. Wir haben einen, der das göttlich sortiert. Das ist der Geist Gottes, der dann bei mir ist. Und das, was geistlich ist, bringt er zum Vater. Und damit machen wir ihm Freude. Wenn Jesus hier von den wahren Anbetern spricht, denkt ihr an die, die aufgrund seines Opfertodes, seine Rechtfertigung und Heiligung in das Heilsgeschehen hineingenommen sind. Darf ich nochmal Mut machen für den, der das nicht kennt? Der Herr wartet darauf, dass du dein Herz aufschließt, dass du wirklich einmal Mut hast, wie das bei den Kumpels ist oder irgendwie im Geschäft, mit ihm zu reden. Es klappt vielleicht nicht direkt, aber er sortiert, er hilft dir. Er wird dir sogar bestätigen, was richtig und was falsch war. Das Leben im Geist ist ein lebendiges, bewegtes Leben. Nichts Stummes. Gehören wir zu denen, dann stellt Gott der Herr geistliche Bedingungen an uns. Und das lernen wir. Jesus nennt in Johannes 4, Vers 24 solch eine Bedingung. Wir reden ja immer von dem lieben Gott. Nein, er ist ein gerechter Gott. Und dieser gerechte Gott stellt Bedingungen. Und gerade um diese Bedingungen sollte man wissen, damit man ihm nahe kommen kann. Er sagt, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten müssen, in Geist und Wahrheit anbeten. Wir bekommen oft die Frage, wie das geschehen soll. Zwei grundlegende Antworten. In Lukas 18 heißt es, dass Jesus bei den Pharisäern und dem Zöllner darauf aufmerksam macht, dass es beim Beten um die Wahrheit geht. Warum? Nun, die Unwahrheit wird er nicht übermitteln. Es lohnt sich nicht. Wer das nicht kennt, der sollte sich daran üben. Der Geist Gottes macht ihm das deutlich. Denn in diesem Kämmerlein sind wir ganz alleine. Da können wir reden, wonach unser Herz gewachsen ist. Es wird sortiert. durch Lesen in der Schrift und durch das Reden durch den Geist mit dem Herrn. Das heißt doch, es muss der Wahrheit entsprechen. Wenn es das nicht tut, verfehlt es den Weg zum Vater. Es ist die Erziehungsarbeit des Heiligen Geistes, das Herz dessen, der Gott den Herrn anrufen will, darauf aufmerksam zu machen, dass Anbetung mit geistlicher Reinigung zu tun hat. Ach, wenn wir doch hier und da noch einmal still in unseren Wohnungen wären und uns darüber Gedanken machten. Der Herr antwortet darauf, er freut sich darüber. Und die Freude wird er uns wieder zuschicken. Wir werden das erleben, das Gebetsleben. Lesen wir doch, und wenn ihr steht und betet, vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Wir beten doch alle. Wir beten sogar im Gottesdienst laut. Haben Sie auch gedacht, dass vorher Ihr Leben gereinigt werden sollte? Sonst ist es sinnlos, es wird nicht übertragen. Und deshalb sagt er ja, mach, dass dein Herz rein ist. Jesus sagt, in Wahrheit hast du vergeben, dann wird auch dir vergeben werden. Wenn nicht, kommt das Gebet nicht an. Der Heilige Geist, der dich, Kinder Gottes, immer begleitet und helfen will, macht uns darauf aufmerksam, dass unser Herz rein sein muss. Er macht uns darauf aufmerksam. In Matthäus 6 gibt uns Jesus einen Rat, der mit allem Ernst beachtet werden muss. Wir treffen hier auf das bekannte Vaterunser. Ich weiß, dass das in der Regel nur als Glaubensbekenntnis gesehen wird, aber es ist wertvoller. Es wäre aber sehr wichtig, wenn wir uns die Aufforderung, die Jesus hier ausspricht, vor diesem Beten ins Bewusstsein rufen würden. Warum? Er sagt, aber du, wann immer du betest, geh in dein Kämmerlein, schließe die Tür und bete zu deinem Vater im Verborgenen, und dein Vater, der im Verborgenen zusieht, wird dir im Sichtbaren vergelten. Wann? Das kann nur, wenn das Gebet ankommt. Und unser Gebet kommt nur dann an, wenn es rein ist. Wenn das, was ich mit ihm rede, der Wahrheit entspricht. Warum betont Jesus eigentlich das Alleinsein mit dem Vater im Gebet? Wir sagen, wir können doch zusammen sein. Er sagt, geht auch einzeln ins Kämmerlein. Erinnern wir uns noch an Lukas 18? Dort ging es um die Wahrheit. Hier, nach Matthäus 6, sind wir in einer Kammer ganz allein mit dem Vater. Hier können wir unser Herz ausschütten. Geht es wirklich um eine innere Wahrheit? Alle die Worte, die wir hier als Entschuldigung und Rechtfertigung gerne vorbringen möchten, die kennt der Vater schon. Woher? Und wenn er es doch weiß, warum muss ich es dann sagen? Es heißt ja, euer Vater weiß, was er braucht, ehe ihr ihn bittet. Geschwister, welch ein Vater ist er immer so bei uns durch den Geist Gottes, dass er weiß, was uns quält? Das Gebet ist die innigste Verbindung mit dem Vater, der in dem Himmel ist. Das heißt doch, hier sind wir mit dem himmlischen Vater als sein Kind ganz alleine. Nicht nur das, er kennt uns. Er sieht in unser Herz. Pflegen wir solch ein Vertrauensverhältnis mit dem Vater im Himmel? Sollten wir als Kinder des Glaubens dieses enge Verhältnis nicht kennen oder nicht mehr kennen? Das kann doch sein. Verlieren Sie nicht den Mut. wollen wir dann nicht wieder beginnen, still in unserer Kammer unser Herz auszuschütten, um Erquickung zu erhalten? Wir haben schon davon gesprochen, dass uns unser himmlischer Vater seine Gedanken im Geist in unser Herz und unsere Gedanken legen will. Nehemia, haben wir gehört, er war der Mann, der sich auf diese Weise von Gott dem Herrn führen und beraten ließ und Gottes Stadt wieder aufbaute. Wollen wir das nicht lernen oder wieder damit beginnen? Vielleicht haben wir den Mut verloren. Vielleicht sind wir an einer Arbeitsstelle, wo wir nur Falsches hören und haben uns beeinflussen lassen. Das Kämmerlein wartet auf uns. Dazu ist Stille und Geduld nötig, damit wir die helfende und ratende Stimme, die wir durch den Heiligen Geist in unserem Herzen und Gedanken wahrnehmen, nicht nur hören, sondern auch verstehen lernen. Dieses Werk, dieser Umbruch in und für uns kann nur dann vollbracht werden, wenn wir uns wieder der göttlichen Erziehung durch Gott den Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist bewusst unterstellen. Ich komme zum Schluss. Es beginnt damit, dass wir unsere persönlichen Neigungen und Leidenschaft vor unserem Herrn bekennen. Das dürfen wir. Nicht, weil Gott der Herr sie nicht wüsste, aber unsere Sünden werden uns bei einem persönlichen Gespräch, wenn wir ganz alleine sind, wach werden. Und dann werden wir in aller Stille, der Geist leitet uns dazu an, es vielleicht offenbaren für uns alleine. Wir werden erkennen, was Sünde ist und was Heiligkeit ist. Er macht uns das voll bewusst. Hätten wir doch immer solch einen Vater bei uns, wir würden völlig anders leben. Der heilige Gott will unser Herz reinigen. Vielleicht muss er es wieder reinigen. Sind wir doch dazu bereit? Versuchen wir es noch einmal. Er will sich bei uns im Leben offenbaren und helfen. Es ist uns zu wenig bewusst oder deutlich gesagt, viele kennen es nicht mehr, als dass wir heute nach dem Gefühl leben. Darum laufen wir allem aus dem Wege, was uns irgendwie an dem Gefühlsleben stören will. Wir haben keine Zeit für Stille. Der Teufel ist in diesen Zeiten als der größte Verführer unterwegs und er ist zum Beispiel manchmal noch geistlich angezogen. Ihm ist keine Mühe und keine Arbeit zu lästig, die Frommen davon zu überzeugen, dass dem Gläubigen durch fröhliches Zusammensein und einem lauten Lobpreis Auftrieb im Glauben gibt. Wie kann man denn erwarten, in diesem Treiben Gott zu begegnen? Wir haben Erfahrungen zu Hause darin, was daraus entsteht. Wer solche Jubelveranstaltungen verlässt, ist zu Hause wieder einsam. Und ich spüre die Klage von diesen Leuten, die bei uns ins Haus kommen, dass sie sagen, irgendetwas stimmt nicht. Aber sie sind nicht so ehrlich, dass sie die Schrift aufschlagen und wirklich einmal im Gebet nachforschen. Wo ist die Ursache? Sie bekommen keine Antwort. Und wenn sie dann nach Hause kommen, fallen sie die Hände, fallen auf die Knie, machen alle möglichen Experimente. Er antwortet nicht. Er kennt sie nicht. Wer das erkannt hat, dass sie in seinen Gedanken die Frage nach göttlicher Ruhe und Frieden meldet, der sollte sich nicht so bald von frommen, klugen und besser wissen, auch sind sie unter uns, beraten lassen, stille werden, ruhig werden. Noch einmal den Mut wirklich aufbringen, alleine mit dem Herrn zu reden. Wir haben in der Seelsorge, die ja fast völlig erlegen ist, man kennt das nicht mehr, wir gehen ja schon zur Psychologie. Was uns fehlt, ist, dass wir innerlich bereit sind, das Herz und die Gedanken noch einmal zu öffnen, damit der Heilige Geist sich noch mal bekannt machen kann, wie er in uns wirken und handeln will. Dann würden wir einsehen, wo unsere Fehler liegen, denn unsere Fehler verhüten die Verbindung zu dem Vater. Es sollte seine Sinne, der sich dessen bewusst macht, im Geist und in der Wahrheit auf Gott, den Vater, richten und ihm sein Leid klagen. Denn er vielleicht nur noch wie der verlorene Sohn aus Erinnerung kennt. Sie kennen doch alle die Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Wissen Sie auch, dass Sie dabei etwas unterschlagen, wenn Sie den Kindern das erzählen, weil Sie es wahrscheinlich noch nicht verstehen könnten? Zu Recht erzählen wir, dass der liebevolle Vater zu Hause hinter den Gardinen steht und wann der Junge kommt. Er kommt nicht. Ist uns auch aufgefallen, dass der Vater nicht an ihm sucht? Ist uns eigentlich aufgefallen, dass der Junge dann bei den Schweinen liegt? Er hat Hunger. Die Schweine lassen ihm dann nicht mal mehr die Kost. Ist Ihnen denn aufgefallen, dass er da irgendwie zur Besinnung kommt? Wäre er nicht zur Besinnung gekommen, wäre er nicht nach Hause gekommen. Wir sollen die Geschichte nicht immer umkehren. Wir müssen umkehren. Der Sohn erinnerte sich daran, dass er zu Hause alles hatte, im Überfluss. Und da kam er zur Erinnerung, wir müssen umkehren. Ich habe nicht gesagt, dass wir am Schweinetrog liegen, aber wir haben etwas verpasst in unserem Leben. Wir leben im Wohlstandsleben, wir haben alles, was unser Verstand begehrt. Unser Herz weint. Wir müssen umkehren. Der Vater wartet. Und wenn wir umkehren, bekommen wir neue Schuhe, neue Kleidung, ein neues wird aus uns gemacht. Ich habe zu alledem letztlich eine persönliche Bitte. Sollte jemand unter uns sein, das passiert auch frommen Leuten, die innerlich in seinen Gedanken sich aufmachen und dem mit Namen anreden, der sein Herz frei machen kann, dem möchte ich Mut machen, dies zu tun, wenn ihn etwas belastet. Der Herr hört. Jesus will ihn beschenken. Sobald der Ruf nach Gott in seinem Herzen laut wird, kommt der, von dem wir die ganzen Tage gesprochen haben. Darum habe ich das Thema überhaupt erwähnt. Der Geist Gottes steht vor uns, ohne dass wir ihn sehen, und wartet darauf, umzukehren zu dem Vater. Wir hungern. Wir hungern nach der geistlichen Tiefe. Sobald der Ruf nach Gott in seinem Herzen, in unserem Herzen laut wird, kommt der Heilige Geist zur Hilfe. Er führt auf den Weg zu dem lebendigen Gott, der uns dann durch den Heiland Jesus Christus weisen will, was wir zu tun haben. Er gibt die Kraft. Er ist derjenige, der das Blut für uns hat fließen lassen. Er führt vor Gott, den Vater, die Verantwortung für uns und er erfüllt sie. Das ganze 6. Kapitel des Johannesevangeliums will uns das Herz öffnen. Und ich habe eine dringende Bitte, wenn Sie jemand haben, dem Sie auf dem Weg führen will und das Zeugnis bringen, drängen Sie nicht, sondern bringen Sie ein Zeugnis. Eilen Sie nicht. Erzählen Sie ihm nicht, was Sie alles erlebt haben, sondern stellen Sie ihm den Herrn vor. Unruhe ist das Werkzeug des Teufels. Und ich habe den Eindruck, nehmen Sie sich nicht übel, unsere Evangelisationen verursachen mehr Unruhe als geistliches Suchen. Nimm Gottes Wort zur Hand und lese in dem Evangelium. Es geht um unser und um das Heil dessen, dem wir helfen wollen. Gehe jedem Drängenden und jedem ritualen Rat, wenn du von dem Gleise des Geistes entfernt bist, aus dem Wege. Lass dich nicht mit allen frommen Worten beraten. Falte die Hände, geh in dein Kämmerlein und versuche zu reden. Zu einer gesunden geistlichen Geburt bedarf es keines geistlichen Arztes. Bei einer geistlichen Geburt oder Reinigung kommt es nur auf das Herz des Bittenden und Rufenden an. Und dazu kann nur Gott der Herr die entscheidende Wendung durch eine Reinigung des Herzens schenken. Ich möchte mit einem bewährten Rat schließen. Es gibt für den, der nach dem Heil in Christus sucht, und auch für den, der von dem schmalen Pfad des Heils abgekommen ist, nur einen einzigen sicheren Weg. Das ist der betende Umgang mit Gottes Wort. Fangen Sie wieder an, wenn es so ist, zu lesen und zu beten. Sie wollen stille werden. Herr, wir haben nicht mehr als dein Wort. Aber wir haben schon die Erfahrung, dass dein Wort hilft. Und wo es nicht der Fall ist, dass wir es vergessen haben, rühre unseren Kopf wieder unentwegt an, dass die Not ins Herz fällt und dass wir deine Adresse wieder in Erinnerung rufen. Herr, wir danken dir für die Stunden, wo wir hier zusammen sein durften. Vergib, wenn ich zu sehr gedrängt habe. Aber schenke doch, dass dein Heil erkannt wird, Herr, was uns letztlich heimbringt in die Herrlichkeit. Vergib uns, dass wir das Ziel zum großen Teil aus unseren Augen und aus dem Herzen verloren haben. Rühre uns an. Und lass uns doch die Glückseligkeit, dich zu besitzen, dass du den guten Heiligen Geist wieder lebendig in unserem Herzen spürbar sein. Wir möchten, Herr, öffne uns den Weg und die Sicht. Wir danken dir, dass wir hier so zusammen sein durften und dass wir offen dich vorstellen durften. Preis und Ehre sei dir, Herr. Amen.
Amen.